Einen wunderschönen guten Montag. Hier ist Kicker Daily und wir fragen uns, steht das Wort Torwartdiskussion eigentlich schon im Duden? Es ist auf jeden Fall das Wort der Stunde und beschäftigt heute im Daily Yannick Brunner, mich und sowieso die ganze Nation. Mit unserem Torwartexperten Michael Richter steigen wir gleich tiefer in das Thema ein. Vorher aber noch in aller Kürze der Schnellwaschgang bis Sportwochenende. Alexander Zverev verliert das Finale der French Open. Er musste sich spektakulär gegen Carlos Alcaraz geschlagen geben und in der Formel 1 holt Max Verstappen den großen Preis von Kanada. Mehr zu den Themen gibt's bei uns in der Kicker-App.
Und mehr zum Fußball gibt's jetzt hier bei uns. Nach dem erneuten Patzer von Manuel Neuer am Freitag gegen Griechenland ist die Torwartdiskussion beim DFB das Thema der Stunde. Und dazu haben wir unseren Torwartexperten Michael Richter in der Leitung. Hi Michael.
Hi, ich grüße euch.
Ja, wir haben ja in der Kicker-App eine Umfrage, eine Frage des Tages und über 140.000 Leute haben zu diesem Zeitpunkt schon mitgemacht und über 81% haben sich für Ter Stegen als Nummer 1 ausgesprochen. Gleich mal vorweg, überrascht dich das Ergebnis?
Also in der Deutlichkeit inzwischen schon. Wenn man beispielsweise mal die Europawahl von gestern sieht, da hätte, glaube ich, jeder Politiker, der wäre jubelnd durch Brüssel gelaufen, wenn er auf 81% gekommen wäre. Also von daher ist das schon eine ganz schöne Zahl. Andererseits muss man natürlich sehen, dass alles jetzt sehr aufgeregt und sehr angespannt ist und sehr Richtung Europameisterschaft fiebert und man da natürlich auch als Fan und als Betrachter so eine gewisse Nervosität nicht ausblenden kann und dann schnell reagiert. Und wenn es dann zu so einem Schockerlebnis kommt, dass plötzlich ein Manuel Neuer, der immer noch nicht irgendwer ist, sondern über viele, viele Jahre die Nummer eins war, dann daneben greift und das vielleicht auch nicht zum ersten Mal passiert, sondern schon öfter jetzt vorgekommen ist, dann hat das so einen Schockeffekt, glaube ich. Und dann sagen natürlich viele, um Gottes Willen, der kann ja nicht spielen, das muss ja der Marc-André Ter Stegen übernehmen. Also insofern ist es ein bisschen erklärbar, aber in der Wucht ist es schon eine ganz schöne Aussage, glaube ich, ja.
Ja, und der Bundestrainer muss jetzt abwägen, wie groß das Risiko ist, Neuer nach den Unsicherheiten im Tor zu lassen und ob die Unruhen, die damit einhergehen würden, ob diese Unruhen so einen Last-Minute-Wechsel überhaupt zulassen würden. Wie siehst du denn die Situation?
Ja, also das muss er tatsächlich genau abwägen, aber er hätte es vielleicht früher tun müssen mit einer gewissen Weitsichtigkeit. Jetzt so kurz vor dem Start des Rennens noch die Pferde zu wechseln, ist ja auch nicht ganz ohne und keiner kann ihm sagen, ob er damit nun besser oder schlechter liegt. Also ich glaube, da ist eigentlich der Zeitpunkt, so eine Entscheidung zu treffen, jetzt schon ein bisschen verpasst. Sie wäre jetzt sicherlich geprägt von vielleicht von Hysterie oder von Aufgeregtheit oder von Aktionismus. Er hat sich nun mal für Manuel Neuer entschieden und darüber können wir ja gleich vielleicht noch sprechen, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war. Nur jetzt nochmal umzupolen, hielte ich für eine ganz schwierige Geschichte. Also da jetzt so wenige Tage, bevor es losgeht, dieses Fass nochmal aufzumachen, also ja, hätte ich, glaube ich, Probleme damit. Dann soll er es lieber jetzt mit Manuel Neuer durchziehen. Er hat ihn nun mal nominiert und schauen wir mal, wohin das Ding führt.
Darüber können wir gleich auf jeden Fall noch sprechen. Vorher aber einmal kurz zu dir. Du warst ja auch selber Torwart. Kannst du uns da mal Einblicke geben? Wie schafft man das als Keeper, so eine öffentliche Diskussion um den eigenen Stammplatz nicht so nah an sich heranzulassen?
Ja, ich war selbst Torwart, es ist aber auch schon lange her und es war, weiß Gott, nicht auf dem hohen Niveau, über das wir jetzt sprechen. Ich würde mal für Manuel Neuer annehmen, dass der das schon über die Jahre geschafft hat und eigentlich immer damit gelebt hat, dass der öffentliche Druck groß war. Vielleicht nicht so der negative Druck, aber die öffentliche Diskussion und wer spielt denn nun und wer schafft das? Das ging ja schon damals los, als er von Schalke zu Bayern München wechselte und von den Bayern-Fans ja auch nicht gerade übermäßig und überschwänglich dafür gefeiert wurde oder willkommen geheißen wurde. Er hat sich diesen Druck eigentlich seit seiner Karriere immer stellen müssen und hat das eigentlich immer ganz gut hinbekommen. Ich glaube, dieser äußerliche Druck ist gar nicht so sehr das Entscheidende, sondern wenn man ganz ehrlich ist, wird der Druck wahrscheinlich in ihm selber so ein bisschen aufkommen, weil er natürlich auch merkt, wie sein Körper funktioniert oder in dem Moment vielleicht auch nicht mehr so richtig funktioniert, dass er Dinge so selbstverständlich abrufen kann, wie er es seit seiner Karriere getan hat. Und das könnte ich mir vorstellen, wird ihn mehr umtreiben, ohne es jetzt natürlich genau zu wissen und ohne ihn da reinhorchen zu können. Denke mal, harte Schale nach außen, aber schon ein weicher Kern, der schon weiß, was da jetzt gerade passiert und was da auch auf dem Spiel steht. Und die Sorge, dass sein Körper funktioniert, ist, glaube ich, größer als die Sorge, wie in der Öffentlichkeit mit ihm umgegangen wird.
Mal zum rein sportlichen prinzipiell. Wie unterscheiden sich denn Neuer und Ter Stegen grundsätzlich in ihrem Torwartspiel?
Also ich glaube, wir müssen nicht über die Torverteidigung, das ist immer noch das Kerngeschäft, sprechen. Da sind beide, denke ich, auf einem Niveau, was an die Weltklasse heranreicht. Da wäre es wahrscheinlich austauschbar, wen man jetzt ins Tor stellt, denn die haben mit den Toraktionen, wie sie die Bälle halten, eigentlich grundsätzlich beide gleiche Fähigkeiten. Ich finde, ein kleiner Unterschied ist schon zu sehen in dem, was natürlich im heutigen modernen Fußball immer wichtiger wird. Und das ist eben das Spiel mit dem Ball am Fuß. rein von der Technik her, auch da sehe ich eigentlich Marc-André Ter Stegen mit den Möglichkeiten, wie er den Ball spielt, wenn man mal genau hinguckt, welche Passarten er drauf hat, ob es jetzt der scharfe, kurze, genaue Pass ist, ob es der gut getimte Flugball ist, da glaube ich, ist er schon ein Stückchen weiter, als es Manuel Neuer jemals war. Vom Mut und vom Zutrauen her, Bälle auch als Anker hinten aufzunehmen, nehmen sie sich auch beide nicht viel. Ich glaube, da sind sie so ruhig, so routiniert und so gelassen, dass sie das hinbekommen, dass Vorderleute stets das Gefühl haben, du kannst den Torwart mitnehmen, ohne dass es jetzt gleich lichterloh brennt. Aber wie gesagt, von der Qualität her glaube ich, dass Marc-André Ter Stegen da so die Nase vorne hat. Er hat das also in Barcelona jetzt ja auch über viele Jahre praktisch täglich aufgesaugt, dass er in einer Mannschaft spielt, die meist dominierenden Fußball spielt, wo es eigentlich darum geht, mit dem Torwart noch den Überzahlspieler zu haben, der das Spiel eröffnen kann, der die richtige Idee und auch die Technik, diese Idee dann umzusetzen hat, mit dem Ball am Fuß einen Angriff zu initiieren oder einen Gegner auseinanderzuziehen, anzulocken, um Passfenster aufzumachen, in denen er dann die Bälle spielen kann, dass sie in den richtigen Räumen ankommen. Da, glaube ich, ist Marc-André ein Stückchen weiter als Manuel. Was halt für Manuel spricht, ist nach wie vor, denke ich, seine Erscheinung und diese Körpersprache, die er ja trotz seiner Fehler immer noch an den Tag legt, dass er wirklich den Eindruck erweckt. Ich sage bewusst Eindruck erweckt. Und ich glaube, es ist nicht mehr so, dass da mal gar nichts anbrennt, dass da ein Fels im Tor steht, der sich auch durch nichts und niemanden verrückt machen lässt. Das ist, denke ich, das, was von der ganzen Ausstrahlung her noch ein bisschen für Manu spricht. Aber die modernere Spielweise bis ins tiefste Detail, glaube ich, lässt das Pendel eigentlich eher in Richtung Marc-André Ter Stegen ausschlagen.
Ja, du sprichst die Körpersprache an, die hatte Manuel Neuer im Test gegen Griechenland auch. Dann patzt er bei diesem Gegentor, was jetzt natürlich in aller Munde ist, aber er hat vorher auch schon die Doppelchance Weltklasse gehalten. Nagelsmann sagt nach dem Spiel dreimal Weltklasse gehalten. Tut man ihm auch Unrecht, das unter den Tisch fallen zu lassen, oder kommt es nun mal halt auf ein fehlerfreies Spiel an?
Also ich glaube, Torhütern tut man generell Unrecht. Das sage ich jetzt nicht, weil ich selber einer war, aber es ist einfach so. Wir müssen es nicht wieder herkauen, aber das ist ja so, dass das Leitlied, was immer über die Torhüter gesungen wird, sie haben 10 Aktionen, von denen sind 9 Weltklasse, aber bei der 10. lässt er den Ball, jetzt übertrieben gesagt, durch die Hosenträger gehen oder hat entscheidenden Anteil, dass es zum Gegentor führt. Und schon sind die 9 Top-Leistungen, die er vorher gezeigt hat, die 9 Top-Aktionen sind Makulatur, weil dadurch vielleicht das Spiel verloren geht. Das ist halt eine Ungerechtigkeit, da muss man sich aber stellen, wenn man sich entscheidet, sich ins Tor zu stellen. Und damit muss man auch als Trainer leben. Ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem. Torhüter sind letztendlich auch nur Menschen und Menschen machen halt Fehler und machen vielleicht von 10 Aktionen nur 9 richtig gut und bei einer passiert es dann halt. Was beim Griechenland-Spiel, das du ansprichst, finde ich so ein bisschen jetzt das Problem war, ist, dass diese Schockwirkung, die diese Aktion hatte, weil es eben auch schon wiederholt jetzt vorgekommen ist, dass da plötzlich nicht mehr dieser unverwundbare Fels, von dem ich eben sprach, im Tor steht, sondern wir sind plötzlich auf dieser Position verwundbar und es ist kein Manuel Neuer mehr da, über den man am Ende sagen wird, der hat uns jetzt dieses Spiel gewonnen. Nein, er hat vielleicht ein überragendes Spiel gemacht und gute Aktionen gehabt, wie jetzt gegen Griechenland oder mit dem FC Bayern auch gegen Real Madrid, aber am Ende steht dieser Patzer, der uns dann, gegen Griechenland nicht, aber gegen Real mit für die Bayern, darum alles gebracht hat. Und das ist, glaube ich, so eine gewisse Irritation, die auch, um wieder auf diese Ausgangsumfrage zurückzukommen, die wir eben hatten, dann die Leute dann doch ein bisschen irritiert und sagt, oh, jetzt bröckelt auch noch unsere letzte Dimension, die wir immer hatten, nämlich diesen wirklich unüberwindbaren Manuel Neuer da im Tor stehen zu haben. Die Zeiten sind halt vorbei.
Die öffentliche Diskussion ist ja gerade riesengroß und einer zieht sich proaktiv und ganz bewusst raus, das ist Julian Nagelsmann. Der Bundestrainer wird nicht von seiner Entscheidung pro Neuer abrücken, zumindest habe ich nicht den Eindruck und kommuniziert das auch sehr deutlich. Das ist auch der Grund, warum ich nicht den Eindruck habe. Die richtige Weise, mit der Situation umzugehen? Fragezeichen?
Naja, es gibt ja böse Zungen, die behaupten, dass da so eine Geschichte dahinter steckt. Es gibt ja eine Vergangenheit in der Beziehung Julian Nagelsmann-Manuel Neuer, die eng mit dem FC Bayern zu tun hat, als es Situationen gab, wo sich auch die Leute gefragt haben, kommt Manuel Neuer nochmal zurück? Wie wird er zurückkommen? Wie wird der Trainer dann entscheiden, wenn er wieder spielfähig sein wird? In der Zeit sind viele sehr diffizile Dinge ja auch passiert, wie zum Beispiel auch die Amtsenthebung seines vertrauten Torwarttrainers Toni Tapalovic damals. Ich weiß nicht, ob Julian Nagelsmann auch so diese Sorge ein bisschen getrieben hat, dass er jetzt nicht als der große Rächer dasteht. Denn er hat ja diese Kraftprobe letztendlich beim FC Bayern verloren, wenn man so will, mit seiner Entlassung. Manuel Neuer spielt dort nach wie vor. Und jetzt über den Umweg Nationalmannschaft sich vielleicht dafür zu revanchieren und zu sagen, jetzt bin ich aber der Stärkere und lasse den Manuel Neuer draußen. Vielleicht wollte er sich dieser Gefahr, möglicherweise einer Unterstellung, ja auch nicht aussetzen und hat es halt durchgezogen. Vielleicht war es auch einfach nur das Gottvertrauen, dass es der Manu schon irgendwie richten wird, wie wir das ja auch insgeheim selbst so ein bisschen gehofft haben. Jetzt aber Spiel für Spiel eines Schlechteren belehrt werden. Ich glaube, er hat sich da in eine Situation manövriert, der Julian Nagelsmann, aus der er jetzt nicht mehr herauskommt. Er hätte früher möglicherweise eine harte Entscheidung treffen müssen und Manuel Neuer ganz draußen lassen müssen, denn jetzt ihn auf die Bank zu setzen, so zumindest hoppla hopp, geht es auch nicht mehr. Wobei man ja sagen muss, mit etwas mehr Vorlauf wäre das auch vielleicht möglich gewesen. Ich erinnere nur an die WM 2006. Von den älteren Zuhörern mögen sich einige noch an die Diskussion um Oliver Kahn und Jens Lehmann erinnern, wo dann Jürgen Klinsmann auch zu gegebener Zeit sich festgelegt hat, nicht den Oliver Kahn spielen zu lassen, der ja wirklich eigentlich der Platzhirsch gewesen ist im deutschen Tor, sondern eben auf die Variante, die ganz ähnlich auch mit mehr fußballerischen Qualitäten ausgestattet war, mit mehr Spielkunst nach vorne, nämlich Jens Lehmann, zu setzen. Und er hat im Nachhinein, wenn man die WM 2006 sieht, nicht falsch gelegen. Aber diesen Zeitpunkt hat Julian Nagelsmann einfach verpasst. Und jetzt denke ich mal, dass er zu seiner Entscheidung steht und sie auch bis aufs Blut fast verteidigt und sehr unwirsch reagiert, wenn die Diskussion aufgemacht wird. Das ist ihm, glaube ich, nachzusehen.
Ja, du hast es ganz am Anfang schon gesagt. Wahrscheinlich war eher das frühe Festlegen auf Neuer als Nummer eins das Problem. Und er hat sich damit eine Menge Spielraum genommen, jetzt noch eine Entscheidung zu treffen, die anders ausfällt.
Genau, das Frühe und Unnötige auch, denn man hätte ja auch gute Argumente gehabt zu sagen, lass uns noch ein bisschen warten, ehe wir uns auf dieser wichtigen Position festlegen, denn es gibt eine Vorgeschichte, die war verletzungsbedingt, gerade jetzt auch in jüngster Zeit sind ja nochmal zumindest kleinere Verletzungen dazugekommen, wo man auch hätte sagen können, wir sind vorsichtig, wie wird das alles überhaupt von der Fitness, von der Gesundheit her funktionieren und na gut, jetzt muss man es halt mal abwarten.
Ja, dann bedanken wir uns für deine Einblicke, Michael. Das Thema wird uns sicher noch eine Weile beschäftigen. Dir erstmal einen schönen Resttag.
Den wünsche ich euch auch. Vielen Dank. Tschüss.
Ciao, ciao. Und bevor wir nochmal schauen, welche Top-Nation ihr diese Woche theoretisch wo anschauen könnt, erstmal fix die News des Tages.
St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler ist sich mit Premierligist Brighton einig und wird somit voraussichtlich die Nachfolge des Italieners Roberto Di Serbi antreten. Der Hamburger Aufstiegstrainer war lange Zeit Wunschkandidat, nun hat Brighton auch die Zusage des 31-Jährigen. Hürzeler hat in seinem Vertrag mit St. Pauli keine Aufstiegsklausel. Das heißt, es wird teuer für Brighton. Eine Summe im hohen einstelligen Millionenbereich könnte realistisch sein.
Argentinien besteht die Generalprobe für die Copa America, denn nicht nur in Europa gibt es in diesem Sommer ein großes Turnier, auch in Südamerika rollt der Ball bei der Copa America. Die startet 6 Tage nach der EM am 20. Juni und Argentinien ist in guter Frühform. Mit Messi als Joker haben die Argentinier Ecuador mit 1:0 geschlagen. Das goldene Tor erzielt Angel Di Maria.
Zehn Jahre ist sie her, die Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien. Im neuen Kicker-Podcast Der vierte Stern reise ich, Isabella Fischer, mit meinem Kollegen Matthias Dersch in 5 Folgen zurück in den Sommer 2014. Spieler, Reporter und Menschen, die damals ganz nah dran waren, erzählen uns Geschichten rund um die WM, die ihr so garantiert noch nicht gehört habt. Der vierte Stern, ab sofort in der Kicker-App, auf kicker.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, Janik, großes Turnier in Deutschland, das heißt ja auch, Europas große Stars tummeln sich auf den Trainingsplätzen der Nation. Und gerade jetzt, vor dem offiziellen Start der EM, gibt es diese Woche viele öffentliche Trainings der EM-Teams. Wir geben euch mal einen kleinen Überblick. Vielleicht will ja der ein oder andere mal vorbeischauen, wenn er in der Nähe ist. Janik, wer trainiert denn überhaupt wo?
Also, das jetzt alles aufzuzählen, führt wahrscheinlich zu weit, aber wahrscheinlich, während ihr das hier hört, ist das öffentliche Training der deutschen Mannschaft. Dahin werdet ihr es nicht mehr schaffen. Aber Harry Kane und die englische Nationalmannschaft, die trainieren zum Beispiel morgen am Dienstag in Jena. Auch am Dienstag ist Italien in Iserlohn aktiv. Und dann am Donnerstag ein Match made in heaven. Kylian Mbappé in Paderborn. Wo auch sonst. Um 17.30 Uhr nach Feierabend einfach mal den Franzosen auf die Füße schauen. Das ist auch eine Option.
Auf jeden Fall. Der Mbappé einfach in Paderborn. Absolut wild. Freitagabend um 18.30 Uhr kann man dann CR7 mit Portugal live sehen, wenn man denn mag. Und zwar im Heidewaldstadion in Gütersloh. Da spielt normalerweise der FC Gütersloh. Und das Gesicht des Platzwarts, wenn da CR7 vorbei wandelt, das würde ich gerne mal sehen. Ein Überblick über alle öffentlichen Trainings findet ihr online auf der Kicker-Seite, in der App oder auch verlinkt in den Shownotes. Damit sagen wir ciao, und wer die Generalproben der anderen EM-Teilnehmer noch sehen mag, der kann das heute Abend ab 18 Uhr. Freundschaftsspiele von Tschechien, der Niederlande, Polen und Türkei stehen nämlich an. Wen es betrifft, den wünschen wir ganz viel Spaß und verabschieden uns.
Genau. Ciao, ciao.
Lasst euch gut gehen.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war 14 Uhr.
Und wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, dann abonniert bitte jetzt den Podcast.